Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Und in einem Vers heißt es da, sometimes I'm down, sometimes I'm up, sometimes I'm down, oh yes, Lord, sometimes I'm almost on the ground, oh yes, Lord. Und frei übersetzt heißt das, manchmal bin ich oben, manchmal bin ich unten und manchmal bin ich total am Boden zerstört. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle mehr oder weniger kennen. Und in ganz besonderer Weise gilt sie für das Leben des alttestamentlichen Josef, der so circa 1700 Jahre vor Christus in einer Familie mit drei Stiefmüttern, 10 älteren Halbbrüdern und einer Halbschwester hineingeboren wurde. Und dann der frühe Tod der eigenen Mutter bei der Geburt seines Bruders Benjamin. Und dass der Vater Jakob Josef mehr liebte als seine älteren Söhne, das sorgte für zusätzliche Probleme, zumal Josef dem Vater alles zutrug, was man diesen Brüdern an Schlechtes nachsagte. Und als er sich dann auch noch mit zwei Träumen brüstete, die darauf hinausliefen, dass er einmal die führende Stellung in Jakobs Familie haben würde, das steigerte den Neid und den Hass der Brüder dermaßen, dass sie den Träumer am liebsten getötet hätten. Ruben, Jakobs erstgeborener Sohn, konnte das zwar im letzten Moment verhindern, nicht aber, dass sie Josef auf einem Feld bei Dothan seinen bunten, vom Vater geschenkten Rock vom Leibe rissen, ihn halbnackt in eine trockene Zisterne warfen und schließlich für 20 Silberschekel an Händler aus Midian, die mit ihren Kamelen unterwegs nach Ägypten waren, verkauft haben, als Sklaven. Und aus den Händen dieser Händler wurde er dann an Potiphar, den Führer der Leibwache Pharaos, weiterverkauft. Und er gewann schnell das Wohlwollen seines neuen Besitzers, sodass dieser ihn über sein ganzes Haus und sein ganzes Vermögen gesetzt hat. Aber als sich Josef dann aus Gottesfurcht, aber auch aus Loyalität gegenüber Potiphar, den Verführungsversuchen von Potiphars Frau widersetzte, beschuldigte diese ihn heimtückisch der versuchten Vergewaltigung. Der Potiphar hat wahrscheinlich seiner Frau diese Geschichte nicht ganz abgenommen, denn sonst wäre Josef gleich gehängt worden. Aber er wurde dann ins Gefängnis geworfen, unschuldig, ohne eine Möglichkeit, sich zu rechtfertigen. Und hier befindet er sich immer noch am Anfang meines heutigen Predigttextes aus 1. Mose, Kapitel 41, die Verse 1 bis 40. Und aus dieser sehr langen Passage, da möchte ich zunächst nur die ersten 8 Verse vorlesen. Und wer eine Bibel hat, der kann sie gerne aufschlagen und dann die Geschichte auch in seiner Bibel mitverfolgen. 1. Mose 41, die Verse 1 bis 8. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao, und siehe, er stand am Strom. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 fette Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch. Und sie weideten sich im Riedgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihnen aus dem Strom herauf, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Stromes. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao und er schlief wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halm, fett und schön. Und siehe, 7 Ähren mager und vom Ostwind versenkt, sposten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Ich möchte noch mal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, hab du vielen Dank für dein Wort, auch für dieses Wort, Herr. Und ich bitte dich, dass du es uns lebendig machst, Herr, dass es dass du es benutzt dazu, warum du es uns gegeben hast, Herr, dass wir dich und auch uns selber immer besser erkennen dürfen. Amen. Ja, 17 Jahre alt war Josef, als er so brutal aus Familie und Heimat fortgerissen wurde. Und jetzt in Kapitel 41 ist er 30 Jahre alt. Das geht aus Vers 46 hervor. 13 Jahre sind also vergangen, in denen er in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, unter fremden Göttern sein Leben als Sklave fristen musste. Und wie lange er davon eingekerkert war, das wissen wir gar nicht genau. Also die Bibelausleger, die gehen so von 3 bis 4 Jahren bis zu 12 Jahren aus. Jedenfalls eine beträchtlich lange Zeit und auf jeden Fall noch 2 Jahre, nachdem Josef im ägyptischen Staatsgefängnis 2 vornehmen bei Pharao in Ungnade gefallenen Hofbeamten, denen er als Diener zugeteilt war, ihre Träume ausgelegt hatte, gedeutet hatte. Vers 1, es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren. Und damit sind diese 2 Jahre gemeint. Und wenn wir uns den hebräischen Urtext ansehen, da steht am Ende 2er Jahre Tage, am Ende 2er Jahre Tage. Und ja, da wird noch, im Hebräischen wird es viel deutlicher, Tag für Tag für Tag für Tag im Kerker und Ketten. Also dass damals diese Verliese, die waren ja mit unserem heutigen Justizvollzug überhaupt nicht zu vergleichen. Und aber auch in unserem Leben, da gibt und gab es sicherlich Zeiten, wo wir einfach warten, wie der Josef im Gefängnis, wo einfach nichts passiert, sich einfach nichts verändert, wo wir Gott sicherlich auch einmal nicht mehr verstehen können oder verstanden haben. Immer noch keine Arbeit, keine Aufträge, immer noch kein Ehepartner, Ehepartnerin, immer noch allein, immer noch krank, immer noch Schmerzen und die Ärzte wissen auch nicht wirklich, was sie noch tun können. Oder wenn nach Monaten und Jahren, in denen wir in einer bestimmten Situation oder für eine bestimmte Person beten, immer noch keine Verbesserung eingetreten ist, vielleicht sogar alles noch schlimmer wurde. Das sind so die Momente, in denen sich Zweifel, Angst, Ungeduld, Resignation, ja selbst Depressionen einstellen können. Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Mein Gott, du hast mir doch diese 2 wunderbaren Träume geschenkt, in denen meine Brüder sich vor mir niederwarfen. Warum haben sie mich so gehasst? Warum warfen sie mich in die Zisterne? Gott, hättest du das nicht verhindern können, auch dass ich gebunden nach Ägypten geschleppt wurde? Und als es mir da ein Stück wieder gut ging, warum wurde ich zu Unrecht beschuldigt, mich an der Frau meines Chefs vergriffen zu haben? Und warum sitze ich jetzt unschuldig im Gefängnis? Warum, Gott, warum? Und wie lange soll das noch so weitergehen? Reicht es nicht langsam? Ist es jetzt nicht wirklich genug? Das hätte sich Josef doch fragen können. Aber all diese Fragen und Überlegungen hören wir nicht aus seinem Mund. Zumindest wird in der Schrift nichts darüber berichtet. Er scheint ohne zu widersprechen und ohne Widerstand zu leisten, das angenommen zu haben, was Gott ihm zugedacht hatte. Auch wenn dieser Gott, der Gott seiner Väter, der einzige Gott, ihn raue Wege führte, blieben Josef und Gott verbunden. Und das merkte schließlich auch der Kerkermeister, dass Segen von Josef ausging, dass der Herr ihm Gelingen schenkte bei dem, was er tat, und übertrug ihm so weitgehende Verantwortung, was die Abläufe im Gefängnisalltag betrafen. Als Gott ihm dann die Träume der 2 Hofbeamten offenbarte, da keimte plötzlich neue Hoffnung in Josef auf. Weshalb? Nun, Josef hatte die kleine Bitte an den Mundschenk gerichtet, wenn dieser in 3 Tagen rehabilitiert würde. Genau das hatte Josef ihm nämlich, so hatte er seinen Traum gedeutet. Dann sollte er doch bei Pharao ein gutes Wort für ihn einlegen. Er sei nämlich aus dem Land der Hebräer geraubt worden und auch in Ägypten hätte er nichts verbrochen, weswegen ihn man einsperren müsste. Und das Resultat dieser Bitte lesen wir am Ende des vorhergehenden Kapitels. 1. Mose 40, die Verse 21 bis 23. Und Pharao setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Schenkamt ein, den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Ja, was ist schiefgelaufen? Nun, Josef hatte seine Hoffnung anstatt auf Gott vorübergehend auf einen Menschen gesetzt. Wurdest du schon einmal vergessen oder hast du dich von einem Menschen in den Stich gelassen gefühlt? Das ist nicht schön, das ist enttäuschend und entmutigend. Jedenfalls weiß ich von mir selbst, dass ich das wäre, wenn ich gehofft hätte, endlich wird alles wieder gut und dann passiert wieder etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und so heißt es für Josef, weiter warten, sich weiter in Geduld üben, weiter darauf vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Wer von euch hat denn schon mal an einem Vorstellungsgespräch teilgenommen? Da geht es ja meist um unsere Highlights, um unsere Erfolge. Da, wo wir richtig gut sind, da wird drauf geguckt, ne? Aber sind es nicht oft die schwierigen Zeiten, die Niederlagen, die uns am meisten prägen und formen, die unseren Charakter schleifen und offenbaren, was tatsächlich in uns steckt? Der Mundschenk vergaß Josef. Aber Gott war noch nicht fertig mit ihm, noch längst nicht. Gott prüfte und läuterte Josef wie Gold im Feuer. Und so vergehen wieder 2 Jahre. Und dieser junge Mann, der von seinem Vater verwöhnt worden war und sich seinen Brüdern gegenüber mitunter ein wenig hochmütig und naiv verhalten hatte, lernte durch all diese Umstände Demut und Abhängigkeit. Und das wird im weiteren Verlauf dieser Erzählung sehr deutlich werden. Aber wenden wir uns erst einmal Pharao zu. Pharao, der unumschränkte Herrscher Ägyptens, hatte einen seltsamen Traum. Und in diesem Traum, da steht er am Nil und er beobachtet, wie 7 wohlgenährte Kühe aus dem Strom steigen. Das haben die Kühe ja gerne gemacht, so um vor der Hitze und den Fliegen zu entkommen, mal so eine Weile ins Wasser abzutauchen, ne? Und während sie dann da im Ried grasen, da steigen 7 weitere Kühe aus dem Strom herauf, hässlich und mager, und fressen die fetten Kühe. Und das schreckte ihn auf. Aber ja, bald ist er wieder eingeschlafen. Und dann hat er einen zweiten Traum, vielleicht noch seltsamer als der erste. Er sieht so 7 volle und gute Getreideähren an einem Halm emporwachsen, bis 7 kümmerliche, vom heißen Wüstenwind verbrannte Ähren über die 7 prallvollen Ähren herfallen und sie verzehren. Und jetzt ist es endgültig vorbei mit der königlichen Nachtruhe. Sein Geist war total beunruhigt. In Ägypten damals, da war man sehr abergläubisch, wenn es um Träume ging. Und bei jemandem wie dem Pharao, da war das noch viel mehr der Fall, denn diese Pharaonen, die galten als Inkarnation von irgendwelchen Göttern und daher hatten die Träume in ihren Köpfen natürlich etwas ganz Besonderes. Was dabei neben den kannibalischen Kühen und den Monsterähren Pharao besonders erschreckt haben wird, ist der Aspekt, dass der erste Traum den Nil betraf. Der Nil, die Lebensader Ägyptens, bedeckte durch alljährliche Überschwemmungen das Land mit fruchtbarem Schlamm. Und das bedeutete wirtschaftlichen Wohlstand, landwirtschaftliche reiche Frucht. Und ohne diese Überflutung konnte Ägypten nicht überleben. Kein Nilwasser, kein Ägypten. Und weil diese Träume, eigentlich ist es ein einziger Traum, offensichtlich etwas mit dem Nil zu tun hatten, hatte Pharao allen Grund, sich Sorge zu machen. Und darum lässt er alle Wahrsagepriester Ägyptens und all seine Weisen herbeirufen und erzählt ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Ich weiß nicht, ob all diese Magier, Hexenmeister, Astrologen und was weiß ich sonst noch, was er da so auffahren konnte, tatsächlich nichts mit seinen Träumen anfangen konnte oder ob sie sich einfach nur nicht getraut haben, das darin so offensichtlich Bedrohliche und Gefährliche dem Pharao zu deuten. Der hebräische Text, wie auch die Elberfelder Übersetzung, lässt das offen. Da steht, es war keiner, der sie deutete, nicht ob sie deuten konnten oder so, steht da nicht. Wer schlechte Botschaft überbringt, der macht sich selten beliebt. Wenn Pharao nichts zu lachen hatte, dann hatte niemand etwas zu lachen. Und so konnte es dem Überbringer einer schlechten Nachricht damals auch schnell den eigenen Kopf kosten. Aber für uns interessant ist auch, dass so eindrücklich betont, dieses eindrücklich betonte 6-fache und siehe in den ersten Versen. Seht euch das an, seht euch das an, seht euch das an. Es sind Worte, die unsere Aufmerksamkeit erregen wollen, die uns daran erinnern, dass es bereits das 3. Mal in der Erzählung des Josefs ist, dass ein paar Träume eine ganz wichtige Rolle spielen. Wenn man das 6-mal gesagt bekommt, dann hat man verstanden. Ich soll mir das ansehen, weil Gott etwas vorhat, weil Gott im Begriff ist, etwas zu tun. Was? Pharao wusste es nicht. Auch seinen Magiern war es verborgen. Aber wir sollen begreifen, dass Pharaos Träume kein Produkt seiner überspannten Fantasie waren, auch nichts mit ägyptischen Hokuspokus und Aberglauben zu tun hatten, sondern dass sie wahr sind, von Gott eingegeben, um den Weg für Josef freizumachen, die Bühne der Welt- und Heilsgeschichte zu betreten. Ich lese weiter, die Verse 9 bis 14. Da redete der Oberste der Mundschenken dem Pharao an: Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er, wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume, jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Also dieser Mundschenk, offensichtlich, höchstwahrscheinlich gehörte er offiziell sicherlich nicht Pharaos Beraterkreis an. Wahrscheinlich war er der Letzte gewesen, den Pharao um einen weisen Rat gefragt hätte. Er war für die Versorgung mit Getränken und Wein zuständig, hatte Pharao den Becher zu reichen und aufzupassen, dass Pharao nicht vergiftet wird. Aber es war eine vertrauensvolle Stellung, die mit sich brachte, dass der Mundschenk ständig in unmittelbarer Nähe des Pharaos war. Und so bekam er natürlich hautnah mit, wie durcheinander Pharao war, weil niemand ihm die Schlüssel für seine Träume liefern wollte. Und wie gesagt, wenn es Pharao nicht gut geht, ging es niemandem gut. Und plötzlich schoss es ihm in den Sinn, dass es ihm doch damals im Gefängnis, als er geträumt hatte, genauso gegangen war. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Man spürt es, denke ich, ihm förmlich ab, wie schwer es ihm gefallen musste, diesen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit, über die doch schon längst Gras gewachsen war, erneut bei Pharao in Erinnerung zu bringen. Aber dann berichtet er ziemlich genau über alle Einzelheiten, die sich 2 Jahre zuvor während seiner Zeit im Gefängnis zugetragen haben. Nur, dass er damals Josef das Versprechen gegeben hatte, sich nach seiner Freilassung bei Pharao für ihn einzusetzen, das lässt er bequemerweise weg. Und auch, dass Josef ganz klar gesagt hat, dass Deutung von Träumen allein Gottes Sache ist, auch das verschweigt er wahrscheinlich bewusst oder hat es einfach vergessen. Aber trotzdem dürfen wir davon ausgehen, dass der Impuls, sich dem Pharao zu offenbaren, von Gott eingegeben war, um bei dieser speziellen Gelegenheit, an diesem speziellen Tag, seine Pläne durch Josef mit dem Haus Jakob in Ägypten voranzubringen. Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Stellt euch nur einmal vor, was geschehen war, wenn der Mundschenk sein Versprechen nicht vergessen hätte und gleich bei seiner Begnadigung zu dem Oberbäcker, also dem Küchenchef gegangen wäre und ihn gefragt hätte: Hör mal, ich habe da einen anständigen jungen Mann im Gefängnis kennengelernt, eigentlich gehört er da gar nicht hin, dem ich noch einen Gefallen schulde. Ich kann mich für seine Anständigkeit verbürgen. Hast du nicht einen Platz für so jemanden? Und vielleicht hätte der Küchenchef geantwortet: Ja, wir können doch wohl jemanden zum Gemüseputzen und zum Geschirrspülen gebrauchen. Und dann wäre Josef Küchenjunge geworden. Oder er wäre zum Obersten der Kanzlei gegangen, einem anderen Bekannten, da vorstellig geworden und hätte nach einer Anstellung für einen zuverlässigen jungen Burschen gefragt, an dem er noch etwas gut zu machen hätte. Und weil der gerade jemand Zuverlässiges für Botengänge und Besorgung brauchte, wäre Josef Laufjunge geworden. Das wäre passiert, wenn Menschen Josefs Zukunft in die Hand genommen hätten. Aber was nun passiert, sowas bringt nur Gott zustande in einem perfekten göttlichen Timing. Es ist einfach gewaltig und lässt mich an ein großes Kreuzfahrtschiff denken, dessen Kurs durch den Kapitän des Schiffes Gott bestimmt wird. Also innerhalb dieses Schiffes mit dem Ziel Ewigkeit, da Da können sich die Passagiere ja ganz verschieden betätigen. Ne? Die können Sport machen, die können Konzerte besuchen, die können einkaufen, die können essen gehen, die können alles Mögliche tun. Sie können sich innerhalb dieses Radius des Schiffes frei bewegen und haben viele Auswahlmöglichkeiten. Sie können sich für das eine oder andere entscheiden. Und trotzdem können sie den Kurs des Schiffes, den souveränen Ratschluss Gottes, nicht beeinflussen. Und eigentlich ist es alles noch viel gewaltiger. Denn überlegt nur mal, an wie viel Rädchen und Stellschrauben Gott gleichzeitig drehen musste, damit alles in seinem Ratschluss passte und sein guter Plan sich erfüllte. Jedenfalls, so wie Pharao hörte, dass da in seinen Verließen ein hebräischer Sklave einsaß, der die Gabe der Traumdeutung hatte, da sandte er hin, um Josef eilends aus dem Kerker zu sich in den Palast zu holen. Kopfhaar und Bart scheren, saubere Kleidung anziehen. Jetzt auf einmal muss alles so schnell gehen, dass Josef bei all den Vorbereitungen wohl kaum Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken, was Pharao eigentlich von ihm wollte. Und nachdem er warten musste, all die Jahre warten und warten und wieder warten, da kommt es im Laufe dieses einen Tages, der kaum anders angefangen haben wird wie all die anderen Tage im Gefängnis, da kommt es im Laufe dieses einzigen Tages zu einer atemberaubenden Veränderung seiner Lebensumstände. Alles in Gottes perfekten Zeitplan. Ja, hätte Gott dies nicht auch früher geschehen lassen können? Hätte Gott dem Pharao diese Träume nicht auch schon 2 Jahre früher eingeben können? Na klar, natürlich hätte er es tun können. Aber ich bin nicht nur davon überzeugt, dass, wie Gott es macht, es immer richtig ist, sondern auch davon überzeugt, dass dies eine Sache ist, mit der selbst gestandene Geschwister unter uns häufiger zu kämpfen haben. Gottes Zeitplanung. In unseren Köpfen wissen wir alle, dass sie perfekt ist, dass unsere Tage und Stunden, ja jeder einzelne Augenblick in seiner Hand liegen. Aber wenn wir das wirklich glauben, könnten wir da nicht viel gelassener durchs Leben gehen? Oftmals genügt es doch schon, wenn vor uns auf der Straße ein Wagen mit 70 Stundenkilometer daherschleicht, wo 100 Stundenkilometer erlaubt sind. Oder wenn sich im Einkaufszentrum an der Kasse eine Schlange bildet, weil die zweite Kasse nicht aufgemacht wird. Das reicht doch oft schon, dass Unmut in uns entsteht und die Emotionen in uns aufkochen. Und wie schwer fällt es uns erst angesichts von schweren Problemen, Krankheiten, allen möglichen Nöten, unsere Pläne und Vorstellungen mit seinen Plänen und seinem Zeitplan in Einklang zu bringen. Aber wenn wir uns dann die Geschichte von Josef anschauen, diese 2 Jahre, in der er wieder im Kerker lag, Gott hatte ihn die ganze Zeit da gehabt, wo Gott ihn haben wollte. An einem Ort, an dem niemand sonst wirklich in sein Leben sprechen konnte, arbeitete Gott weiter an Josefs Charakter 2 Jahre lang. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal hinter jemanden herfahrt, der sich viel zu langsam zu bewegen scheint und ein Gefühl von Frust und Ungeduld in euch aufsteigen will. Behaltet dies im Hinterkopf für jede Situation in eurem Leben, in der ihr ungeduldig werdet, die schwer zu ertragen ist und in der ihr versucht seid, euch bei Gott zu beschweren. Gott macht keine Fehler und seine Planung ist ebenso perfekt wie alles andere an ihm. Aber vielleicht haben wir ja auch nur einfach vergessen, dass sich unser Leben nicht um uns, sondern um ihn drehen sollte. Wir sind doch erkauft worden durch das Blut seines Sohnes. Wir gehören Christus und sollen mehr und mehr in sein Bild verändert werden, dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Und denkt nicht, dass sowas über Nacht geschieht. Dazu ist der Unterschied zwischen Gott und uns einfach viel zu gewaltig. Es braucht Zeit. Wenn wir die Schöpfung betrachten, wenn wir bedenken, was die Bibel über die Erlösung sagt, über die Entfaltung von Gottes Plänen, dann sehen wir einen Gott, der niemals in Eile ist und doch ist er gut und vollkommen in allem, was er tut. Wenn wir also Christus immer ähnlicher werden sollen, was muss dann in uns geschehen? Gut, das ist nicht alles, aber wir müssen alle auch geduldiger werden, viel geduldiger. Und vergesst nicht, die Geduld, in der Elberfelder heißt es, Langmut ist eine Frucht des Geistes. Und Früchte wachsen, brauchen ihre Zeit zum Reifen. Als Josef in der Gegenwart des Pharao geführt wurde, sagte ihm Pharao als erstes, dass ihm sein Ruf als Traumdeuter vorausgeeilt sei. Vers 15, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Josefs Antwort, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Vers 16, das zeigt einerseits, dass er alle Vorschusslorbeeren sofort zurückweist, kein Lob für sich einheimsen wollte, das ihm nicht zustand. Ermutigt der andererseits aber auch Pharao, sich dem Gott Josefs anzuvertrauen, weil dieser Gott antworten wird, was Pharao zum Segen, im hebräischen Urtext steht, was Pharao zum Shalom dient. Und so hören wir Pharaos Träume, die wir schon aus den Versen 1 bis 7 kennen, noch einmal lediglich erweitert um das kleine Detail, dass Pharao im ganzen Land Ägypten noch niemals so hässliche Kühe gesehen hatte, wie diese mageren, die da aus dem Strom hinaufgestiegen sind, und dass sie, nachdem sie die fetten Kühe gefressen haben, auch nicht besser aussahen. Und zum Abschluss wiederholt er dann noch einmal, und ich habe es den Wahrsagepriestern gesagt, und es gibt keinen, der es mir erklärt. Warum war Josef überhaupt bei Pharao? Nun, vordergründig sieht es doch so aus, als ob er da wäre, weil Pharao ihn gerufen hat. Aber der wahre Grund ist, dass er die Größe, die Überlegenheit und die unnachgiebige Souveränität des Schöpfers und Erhalters des Universums, des Gott Israels und des Herrn aller Himmel und Erde bezeugen sollte. Das ist der einzige Grund, warum Josef wirklich dort war. Und wir sehen, wie demütig er jetzt auftritt. Er wollte keine Anerkennung, er wollte keinen Ruhm für sich selbst. Versuch doch mal, dich in seine Situation hineinzuversetzen. Irgendwo lag es doch nahe, dem Pharao etwas vorzuspielen, zu versuchen, sich bei ihm beliebt zu machen. Ich meine, wenn man mehr als 2 Jahre, wahrscheinlich viele Jahre mehr im Gefängnis war, die Sonne vermisst hat, die Freiheit, da liegt das doch nahe. Oder denken wir nur mal daran, wie Josefs Vater Jakob, was der alles so angestellt hat, um die Umstände für sich selbst günstiger zu gestalten. Pharao, wie du ja schon gehört hast, hatte ich schon einmal großen Erfolg in der Deutung von Träumen. Und wenn du mich jetzt aus dem Kerker rauslässt, dann werde ich alles tun, was ich kann, um auch dir zu helfen. Versteht ihr, eben so ein Deal. Aber Josef tat es nicht, auch wenn es vielleicht eine einmalige und letzte Gelegenheit war, sich bei Pharao beliebt zu machen. Er zuckte nicht zurück, zu bezeugen, dass er ohne Gott nichts tun konnte. Nein, er stand tatsächlich nicht bei ihm, aber sein Glaube war groß, sein Glaube und sein Mut waren dem Druck gewachsen. Und vergessen wir nicht, mit wem er hier sprach. Mit Pharao, dem wohl mächtigsten Mann der damaligen Welt, der selbst als ein Gott angesehen wurde. Dem machte er erst einmal deutlich, der eine wahre Gott ist größer und mächtiger als du und souverän über alle falschen Götter, an die du vielleicht glaubst, dich selbst, Pharao, eingeschlossen. Er hätte ja auch bei sich selbst denken können, ja, ich liebe und diene meinem Gott, aber das behalte ich jetzt besser für mich. Vielleicht gibt es später mal Gelegenheit, über meinen Glauben zu sprechen. Nein, er war weder im Gefängnis noch jetzt im Palast der Mann des Pharao, noch nicht einmal sein eigener Herr, sondern in erster Linie immer ein Mann Gottes. Und so war er da und machte keine Kompromisse. So hörte Pharao zu, wie er sich an seine Träume erinnerte und bezeugte auch weiterhin Gottes souveräne Größe, während er diese Träume auslegte. Damit wären wir bei den Versen 25 bis 31. Da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind 7 Jahre, so auch die 7 leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Also dieser Traum, vor dessen Auslegung all die Zauberer und Weisen zurückschreckten, er wurde von Josef sofort gedeutet. Er sagt nicht, lass mich mal kurz darüber nachdenken, ich komme später auf dich zurück. Er gibt sofort die Deutung. Und diese beiden Träume, sagt er, sind tatsächlich von Gott. Eigentlich ist es, er bestätigt, dass es nur ein Traum ist, dass sie von Gott sind, das heißt, sie sind wahr. Es wird diese 7, nach 7 Jahren des Wohlstands im Land folgen 7 Jahre schwere Hungersnot, so schwer, dass die Wirtschaft des mächtigen Landes der damaligen Zeit und das Leben seiner Bürger auf dem Spiel steht. Ne? Also seine Deutung war sehr einfach und geradlinig, aber das war noch nicht alles. Ich mache weiter die Verse 32 bis 36. Und dass der Traum zweimal an den Pharao erging, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setzte ihn über das Land Ägypten. Der Pharao veranlasse, dass man Aufseher über das Land bestellt und er erhebe den 5. vom Land Ägypten in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So sollen sie die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Also Pharao bekam von Josef nicht nur die Schlüssel zur Auslegung seiner Träume, sondern noch obendrauf den weisesten Rat, den Pharao auf der ganzen Welt damals hätte finden können. Er sollte jetzt handeln und sich auf das vorbereiten, was unausweichlich kommen würde. Er sollte sich auf die Katastrophe, die in 7 Jahren über ganz Ägypten und die benachbarten Länder hereinbrechen würde, vorbereiten, indem er anfängt, 20% der Ernte in den Jahren des Überflusses zu sammeln und einzulagern. Nur so wird es genug sein, um diese außerordentlich schwere Hungerkatastrophe zu überstehen. Und hier ist, was ich euch zeigen möchte und was ich denke. Also Josefs Auslegung war vollständig auf Gott ausgerichtet. Immer wieder bezog er sich auf Gott Israels. Und ja, er wollte Pharao jeden Zweifel nehmen, dass alles so kommt, wie er es gedeutet hat, dass die Katastrophe sich nicht vermeiden lässt, weil Gott selbst sie so beschlossen hat. Der Gott Israels ließ die Hungerkatastrophe nicht nur zu, sondern er ist derjenige, der sie tatsächlich verursacht. Nochmals Vers 32. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Es mag uns an Josefs eigene Träume erinnern, damals als er 17 Jahre alt war, deren Erfüllung ja immer noch ausstand. Aber ich möchte uns Folgendes fragen. Dass Gott selbst es ist, der diese Hungersnot nicht nur zulässt, sondern sie selbst herbeiführt, lässt unser Verständnis von Gott so etwas überhaupt zu? Gibt es in unserem im theologischen Teil unseres Denkens Platz für so etwas? Hält unsere Vorstellung von Gott die Tür offen für die Möglichkeit, dass Gott eine Katastrophe nicht nur zulässt, sondern sie bestimmt und herbeiführt? Denn wenn unser Verständnis von Gott so eine Möglichkeit von vornherein ausschließt, dann brauchen wir offensichtlich eine andere und größere Vorstellung davon, wer Gott ist. Wir brauchen ein tieferes Verständnis für die Tiefen und Weiten von Gottes souveräner Herrschaft über jedes Molekül im Universum. Ohne ihn fällt nicht ein einziger Spatz vom Baum. Seht mal, Pharao war zwar der mächtigste Mann auf dem Planeten und doch, verglichen mit dem höchsten Gott, was war er anders als eine Ameise oder eine Heuschrecke? Gott hätte ihn so leicht zerquetschen können. Da konnte er sich noch so sehr mit dem Wohlstand Ägyptens rühmen, mit seinen prachtvollen Pyramiden, monumentalen Tempeln und Festungen, mit diesem mächtigen Land, das auf der Höhe der menschlichen Leistung, des technischen Fortschritts und des Reichtums der damaligen Zeit stand. Es gab nichts, was Pharao oder irgendein anderer falscher Gott Ägyptens oder sonst wo auf der Welt hätte tun können, um den Willen und die Absichten dieses souveränen Gottes zu vereiteln. Josef wollte, dass Pharao das verstand. Und auch wir müssen verstehen, dass Gott allein der Herrscher und Lenker dieses Universums und der Geschichte ist. Er ist souverän über Leben und Tod, über Überfluss ist er souverän und über Mangel, über Reichtum und Armut, über gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Gott ist souverän über alles. Alles gehört dem Herrn und er kann damit tun, was er will. Die Zukunft Ägypten lag nicht in den Händen Pharaos und lag nie in seinen Händen. Sie lag die ganze Zeit in Gottes Händen. Und so wurde Pharao mit der gleichen Realität konfrontiert, mit der viele in unserer Zeit konfrontiert werden müssen. Mit dieser Realität, dass die Geschichte nicht den Mächtigen gehört, nicht den Königen und auch nicht Präsidenten, Autokraten oder demokratisch gewählten Politikern. Sie gehört dem Herrn. Und wenn wir denken, dass wir bei den Wahlen das Geschick unseres Landes bestimmen, also ich sage nicht, dass es schlecht ist, zur Wahl zu gehen, davon von unserem Wahlrecht Gebrauch zu machen, aber in Wirklichkeit ist es Gott, der den Wahlausgang entscheidet. Wir stimmen ab, um unsere Regierung zu wählen, ja, aber Römer 13, Vers 1 sagt, dass jede staatliche Macht von Gott ist und jede Obrigkeit von Gott eingesetzt wird. Dieser Grundsatz galt für Pharao, er wird einige Jahrhunderte später für Nebukadnezar gelten, dann auch für König Saul. Darum wollte auch David, der das verstanden hatte, keine Hand an ihn legen. Und dann, als seine Königsherrschaft über ganz Israel nach Gottes Plan und Zeitpunkt bekommen war, traf es auch auf David zu. Und es gilt noch genauso für die Mächtigen von heute, egal ob Wladimir Putin, Joe Biden oder Xi Jinping und selbstverständlich auch für unseren Kanzler, unseren Wirtschafts- und Energieminister, unseren Finanzminister oder unsere Außenministerin. Alle irdische Autorität wird von Gott eingesetzt, der allein über die gesamte menschliche Geschichte herrscht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Besonders in einer krisengeschüttelten und bösen Zeit wie der unseren, in der die Politiker in Wirklichkeit oft nur noch Marionetten von milliardenschweren Konzernen sind und Gottes gute Anweisungen und Gebote scheinbar nach Belieben außer Kraft gesetzt werden können. Unsere Hoffnung liegt nicht in den Menschen. Unsere Hoffnung liegt auch nicht in irgendwelchen Politikern, egal welchen Couleur. Unsere einzige Hoffnung ist das Wissen, dass unser Gott der Herrscher über die ganze Geschichte ist. Und jede menschliche Autorität nur deshalb eine menschliche Autorität ist, weil Gott sie angeordnet hat. Heißt das nun, dass wir nichts tun sollen, uns einfach zurücklegen können, weil Gott doch sowieso schafft, was er will? Wir brauchen doch nur mal an das Wissen zu denken, dass dem Josef durch die Träume des Pharaos über Gottes Pläne zugekommen ist und das ihn dazu veranlasst hat, mutig einen Aufruf zum Handeln auszusprechen. Sein Appell an Pharao, Vorsorge zu treffen, beruhte auf dem, was er wusste, was Gott tun würde. Renommierte Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Pandemie, die wir gerade erleben, kein Einzelfall ist, sondern dass weitere Folgen werden. Jede Waffe, die produziert wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Kriegsausbruch. Und wir haben schon einen solchen x-fachen Overkill, das ist unvorstellbar. Und so mahnen seit Jahren und Jahrzehnten die Verantwortlichen in Politik, die Verantwortlichen mahnen diese Futurologen und Wirtschaftsweisen und Forscher ermahnen die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, sich besser auf solchen Naturkatastrophen, Überschwemmungen und mögliche Kriege vorzubereiten. Und wir Gläubige, sind doch nicht mal auf ihre Prognosen angewiesen, um zu wissen, was auf diese Welt zukommt. Wir können das alles aus Gottes Wort der Bibel entnehmen. Und liegt es da nicht in unserer Verantwortung, allen Menschen die rettende Botschaft vom Kreuz zu verkünden, auch wenn wir nicht wissen, ob und wann und wo sie auf guten Boden fällt, und vorbereitet zu sein, geistige Nahrung austeilen zu können inmitten der geistlichen Hungersnot und des längst begonnenen großen Abfalls? Sind wir vorbereitet? Haben wir geistliche Vorräte gesammelt, damit nicht um uns herum einer nach dem anderen verhungert? Was ging dem Pharao zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf, als seine Welt geradezu erschüttert wird und er mit der Tatsache konfrontiert wird, dass er im Vergleich zum allmächtigen Gott über keinerlei Macht verfügte? Was ging ihm da durch den Kopf? Ich lese die Verse 37 bis 40. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, haben wir je einen gefunden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und dein Mund soll über mein ganzes Volk sich fügen, nur um den Thron will ich größer sein als du. Lasst uns auch darüber noch kurz nachdenken. Diese schlechte Nachricht über die unaufhaltsam kommende Hungerskatastrophe hätte ja buchstäblich dazu führen können, dass Josef seinen Kopf verliert. Aber dann, was für ein schönes Ende nach dieser Schockbotschaft. Mit der kommenden Katastrophe zeigte Josef den Ausweg und riet Pharao, Aufseher über das Land zu setzen, die das Einsammeln der Lebensmittel für die Lagerung beaufsichtigen sollten. Und Pharao sah keinen besseren geeigneten Krisenmanager als Josef selbst, weil er erkannte, hier kann nur ein weiser und verständiger Mann helfen, ein Hebräer, ein Mann, in dem der Geist Gottes war, Josef. So kommt es weit über Josefs eigenen kühnsten Träumen hinaus zu seinem kometenhaften Aufstieg aus dem Kerker an die Spitze des mächtigen Imperiums der damaligen Zeit. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden, weil Gott ihn genau dort haben wollte. Ich lese dazu aus Psalm 105, die Verse 16 bis 22. Psalm 105, 16 bis 22. Und er, der Herr, rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über all seine Güter, dass er seine Fürsten nach Beliebe binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Hier kann nur ein weiser und verständiger Mann helfen, ein Hebräer, ein Mann, in dem der Geist Gottes war. Wisst ihr, was die buchstäbliche Bedeutung von Hebräer ist? Jemand, der von der anderen Seite herübergekommen ist. Jemand, der von der anderen Seite herübergekommen ist, da müssen wir doch sofort an unseren Herrn Jesus denken. Wie viele Parallelen lassen sich aufzeigen im Leben Josefs und im Leben des Messias? Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Von Josef können wir lernen, bei Zeiten Vorsorge zu treffen, um auf das vorbereitet zu sein, was auf die Welt zukommen wird. Vorbereitet zu sein auf das, was kommen wird, das bedeutet, unserem Herrn Jesus nahe zu sein. Ihm zu vertrauen, was immer auch kommen mag. In 1. Samuel 2, Vers 30 spricht der Herr, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und Josef ehrte Gott in allem, was er tat. Gott ehren. Wir heute dürfen das im Licht von Johannes 5, 23 verstehen, wo Jesus erklärt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir ehren also Gott, indem wir Christus ehren. Und wir ehren Christus, indem wir ihn nicht nur vor den Menschen bekennen, sondern wie Josef auch anerkennen, dass alles, was wir haben, ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Aber, und damit komme ich zum Schluss, so sicher wie Josef vor dem Pharao stand und ihm vor dem kommenden Unheil warnte, so sicher ist, dass wenn wir noch nicht zu Jesus gehören, noch nicht Buße getan und zu Jesus umgekehrt sind, ein Unheil auf uns zukommt, und das ist das Gericht Gottes. Auch Gott, der sogar den heidnischen Pharao durch Josef versorgt hat, möchte nicht, dass auch nur einer von uns verloren geht. Und so hat er in seiner unfassbaren Liebe Vorsorge für dieses kommende Unheil getroffen, indem er schon vor Anbeginn der Zeit den souveränen Plan fasste, seinen einzig geborenen Sohn in diese Welt zu senden, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren gehen muss, weil Gott in Jesus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld und Gottes gerechten Zorn auf sich genommen hat. Ja, so erinnert uns auch der heutige Bibeltext daran, dass wir Buße tun und glauben müssen, bevor das Unheil kommt. Warte nicht auf einen besseren Moment, dich retten zu lassen und Gott dafür die Ehre zu geben. Heute ist ein wunderbarer Tag in Gottes wunderbarem Zeitplan. Und mögen wir doch alle demütig genug sein, zu erkennen, dass alles, was wir haben, alles, was wir tun, alles, was wir sind, jede Minute, die wir weiter atmen, ein Geschenk unseres wunderbaren Gottes ist. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass dein ganzes Wort, jeder Vers, jeder Gedanke so unglaublich viel Wichtiges für uns erhält. Ja, dass es uns ermutigen kann, dass es uns immer mehr zeigt, wer du bist, was du möchtest, Herr, dass wir tun. Ja, dass vor allen Dingen deine Liebe zeigt, Herr, dass du inmitten dieser gewaltigen Milliarden von Galaxien diese kleine Erde und uns Menschen so sehr in deinem Blickpunkt hast. Ja, dass du sogar mit deinem Knecht Josef im Gefängnis warst und das auch in unserem Leben sein möchtest und durch uns, ja, so wie du durch Josef die Menschen gesegnet hast, durch uns auch die Menschen um uns herum segnen möchtest. Herr, du siehst, Herr, die gewaltige geistige Hungersnot und Armut, die sich immer mehr ausbreitet. Du siehst den großen Abfall. Herr, lass uns wirklich Menschen sein, die dein Wesen widerspiegeln, die Brot sind, die selbst Brot sind für diese Welt, dass sie was geben können, Herr. Hilf uns, arbeite weiter an uns. Danke, dass du uns nicht aufgibst, Herr, dass wir darauf vertrauen können, dass du in allem bis zum Ende dieses Zeitalters bei deinen Kindern bist. Amen.